Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Leuchtende Haie, die Eloquenz der Sardinien, Crazy Horses. Die Autorinnen und Autoren haben dieses Frühjahr so richtig tolle Sachbuchtitel vorgelegt, zumindest was die Titel angeht, bin ich schon mal begeistert. Die diesjährige Katalogsdurchschau, die hat mir deshalb ganz schön Spaß gemacht und es war ein echtes Glück. Und Susanne Billig, die mir jetzt per Leitung zugeschaltet ist und die Bücher für uns gelesen hat, ist auch ganz zufrieden, oder Susanne?
Ja, ich bin sehr zufrieden und begeistert. Da kommen unglaublich viele Tiere vor, manche, die man gut kennt, der Hund, die Katze. Dann aber auch ganz überraschende Tiere, die Sardine haben Sie ja gerade genannt. Also Bücher über Sardinen habe ich bislang nicht angetroffen. Oder über den Hirsch, Schneeleoparden, wirklich sehr spannende Tiere, die die Autorinnen und Autoren da ausgesucht haben.
Sie haben gerade den Schneeleoparden erwähnt, auf den kommen wir später noch zu sprechen. Gleich zwei Bücher sind da dieses Jahr erschienen. Weniger überraschend hingegen scheinen mir die Bücher über Hunde. Ich habe auch welche gesehen über Elefanten. Gibt es da wirklich noch was Neues zu berichten? Mir scheint das doch eigentlich ganz schön beschrieben, gerade was Hunde angeht. Da hatten wir in den Zeitfragen sogar schon, ich glaube, vor ein, zwei Jahren eine richtig große Sondersendung dazu.
Ja, mich erstaunt das auch, muss ich sagen, aber ich kann das wirklich nur verbinden mit einer Verbeugung vor der wissenschaftlichen Forschung, die tatsächlich immer wieder ganz viel Interessantes und auch Überraschendes und Neues zutage fördert. Gerade dieses Buch Elefanten, das ist geschrieben von Hanna Mumbi, die ist Professorin für Verhaltensbiologie, forscht seit Jahren an Elefanten. Und die legt ihr 300 Seiten dickes Buch sehr persönlich an, also erzählt viel über ihre eigene Forschung, ihre Rückschläge, ihre Mühen, persönliche Erfahrungen. Und genauso persönlich möchte sie uns auch die Elefanten nahebringen, weil sie sagt, die sind uns in wesentlichen Aspekten so, so ähnlich. Also wir sollen hier bei ihr die Elefanten nicht kennenlernen als diese majestätischen Riesenkolosse nur, sondern als Individuen, die in ihrer sozialen Welt Freundinnen sind, Freunde, Brüder und Schwestern, in innigen Familienbeziehungen stehen. Und was die Hunde angeht, will ich einfach nur ein Buch erwähnen, das mich wirklich beeindruckt hat. Das heißt Die Persönlichkeit des Hundes, Kosmos Verlag. Ein durch und durch forschungsbasiertes Buch, das trotzdem aber auch den Spagat hinbekommt, immer auch lebensnah zu sein. Das ist auch geschrieben von einer Verhaltensbiologin, einer Anthropologin, die jahrelang am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie die Kognition von Hunden erforscht hat. Also hier darf man sich so richtig in Tabellen und Kurven und echte anspruchsvolle Forschung auch vertiefen.
Und das hat richtig Spaß gemacht, hör ich da, dass Sie sich in Kurven vertieft haben.
Ja, ich habe ja so einen Hang zum Hund, inzwischen nur noch lesend und ich habe mich da sehr, sehr gerne rein vertieft.
Hunde, haben wir schon gesagt, Katzen sind ja aber auch sehr beliebte Haustiere in Deutschland. Gibt es über Katzen nicht so viel dieses Jahr? Immerhin leben ja laut Statistiker, ich habe mal nachgeschaut, rund 15,7 Millionen Katzen in deutschen Haushalten.
Ja, also da gibt es natürlich immer diesen stetigen Fluss an Katzenhaltungsratgebern und Rasseüberblicken und so weiter, die aber oft doch tatsächlich nur Ähnliches in neuer Aufmachung erzählen. Sehr interessant finde ich ein neues Buch über eine ganz besondere Katze, die ebenso gar keine Haus- und Rassekatze ist, und zwar die europäische Wildkatze.
Die Wildkatze, ich dachte immer, die gibt es gar nicht mehr so viel, die sieht man ja in der Natur gar nicht mehr. Ist das so? Erfahren wir da was, wie ich die besser finden kann, vielleicht wenn ich rausgehe?
Die Forscher sehen sie selbst nicht, das ist so, das habe ich hier erfahren. Das sind unglaublich scheue Tiere und ich habe da tatsächlich auch erfahren, so selten sind die gar nicht. Zum Beispiel im Pfälzerwald, da bin ich vor ein paar Jahren durchgewandert, da leben 3000 Wildkatzen. Davon habe ich nichts gespürt und nichts gesehen und ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht, dass ich das da hätte erwarten können. Und dieses Buch ist geschrieben, das heißt Europas kleine Tiger, das geheime Leben der Wildkatze, von einer Autorin, die sich auf so Artenschutzthemen spezialisiert hat. Und die macht das ganz schön, erzählerisch auch ganz schön. Sie geht in die Geschichte zurück, erzählt, wie unbarmherzig Wildkatzen verfolgt wurden, dass man im Mittelalter aus Wildkatzenfett hat man gerne Kerzen gemacht, weil die so schön ergiebig waren. Eine schreckliche Vorstellung. Und weil die eben so scheu sind, arbeiten die Forscherinnen und Forscher heute mit Lockstäben, die präparieren Stöcke tatsächlich mit Baldrian, die besprühen die mit Baldrian und stecken die in den Wald und dann kommen irgendwann die Katzen und reiben sich daran, weil Katzen ja so einen Hang zum Baldrian haben Und an den Haaren kann man dann die DNA finden und die präparieren. Und daraus lassen sich dann diese Ausbreitungs- und Wanderungsbewegungen der Tiere nachvollziehen. Das ist ganz spannend geschildert in diesem Buch.
Eine kleine Nachfrage noch dazu. Die Wildkatze, wie unterscheidet die sich denn optisch von der Hauskatze? Also wenn Sie sagen, Sie haben die jetzt gar nicht gesehen oder man sieht sie überhaupt ganz selten, gibt es da einen Unterschied, der wirklich markant ist?
Also es gibt Unterschiede. Der Kopf ist breiter, der Körper ist gedrungener, der Schwanz endet relativ stumpf. Die Wildkatze ist immer gestreift, aber tatsächlich fatalerweise verwechseln viele Menschen die auch, wenn sie sie mal sehen, mit der Hauskatze. Und zwar dann, wenn sie kleine Katzen, Kätzchen finden. Die Mutter ist auf Jagd, die lässt ihre Kätzchen zurück und der Wanderer denkt, oh je, oh Gott, die arme kleine Katze, und nimmt sie mit nach Hause. Und dadurch entstehen erhebliche Verluste an Wildkatzen in der natürlichen Population. Also das darf man bitte überhaupt nicht tun.
Von der Wildkatze zum Schneeleoparden, über den haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen andeutungsweise geredet, ist jetzt vielleicht ein gewagter Sprung oder vielleicht auch nicht. Aber dieses Frühjahr, ich habe es vorhin schon angedeutet, zwei Autoren, Susanne, haben Bücher über dieses schöne Tier geschrieben. Wie kommt das? Was macht den Schneeleoparden so besonders?
Also der lebt einfach in ganz zerklüfteten, entlegenen Bergregionen im zentralasiatischen Hochgebirge. Die Tiere sind extreme Einzelgänger. Die leben teilweise bis zu 6000 Meter hoch. Im Himalaya, die Menschen nennen den Schneeleoparden Phantom der Berge. So, und jetzt stellen wir uns vor, westliche Männer, Sehnsucht nach Wildnis, eine durch Wilderei extrem selten gewordene Großkatze, die ihrerseits Inbegriff von Wildnis und Einzelgängertum und Kampfgeist ist. Und an dieser Schnittstelle Mann, Schneeleopard, Wildnis, da sind diese Bücher entstanden. Und in Frankreich steht ja schon seit einiger Zeit auf den Bestsellerlisten Der Schneeleopard, heißt das Buch von Sylvain Tesson. Das ist ein schreibender Abenteurer, der ist schon mal mit dem Fahrrad um die Welt geradelt und den Eiffelturm hochgeklettert und schrecklich gestürzt auch. Und für dieses Buch ist er nach Tibet gereist mit einem Fotografen zusammen und sucht den Schneeleoparden. Aber klar, wie das in der Literatur so ist, er sucht natürlich sich selbst. Es ist eine spirituelle Suche, in einer sehr schönen poetischen Sprache geschrieben und getragen von einer großen Liebe zur ungebändigten Wildnis. Ihm gelingt das wirklich wunderbar, mit Worten diese Himalaya-Landschaft aufs Papier zu malen. Und der Schneeleopard bleibt im Grunde eine Sehnsucht und ein Phantom.
Klingt jetzt aber eher ein bisschen nach Literatur als nach klassischem Sachbuch. Wie sieht das denn bei dem anderen Buch über den Schneeleoparden aus? Ist das genauso?
Ist sehr ähnlich angelegt. Das ist eine Neuauflage von dem amerikanischen Autor Peter Matteson. Der hat das Buch, heißt auch Der Schneeleopard. Chingis Aitmatov hat auch ein Buch übrigens geschrieben, Der Schneeleopard. Also das ist ein literarisch beliebtes Motiv.
Bei Männern, muss man dazu sagen.
Offensichtlich bei Männern, ja. Peter Matteson hat das in den 70er Jahren geschrieben, hat viel zu seinem Ruhm als Schriftsteller beigetragen. Der ist in Nepal gewesen und hat auch eben den Schneeleoparden in der Einsamkeit gesucht. Das Buch ist ein bisschen sachbuchartiger angelegt. Er erzählt viel über die Kulturen dort vor Ort. Er weiß unglaublich viel über Buddhismus. Sehr differenziert kann er darüber schreiben. Und das war in den USA ein Hit damals. Das Buch ist in Deutschland ganz untergegangen. Und das ist jetzt eben, die Zeiten haben sich geändert. Man sucht auch eben in Asien nach philosophischer Inspiration und deswegen ist das Buch sicher neu aufgelegt worden. Auch da der Schneeleopard auch ein bisschen ein Phantom bleibend. Aber weil Sie gerade sagen, Männer, ein Buch will ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Der Wildnis begegnen heißt dieses Buch und das spielt eigentlich auch auf einer ähnlichen Klaviatur, eben Mensch und Einsamkeit und Wildnis. Das ist geschrieben von einer Anthropologin, die über schamanistische Kulturen eigentlich forscht und auf einer Forschungsreise von einem Bären angefallen wird und furchtbar zerfetzt wird. Ihr Gesicht muss aufwendig zigfach operiert werden, schreckliche Behandlungsfehler ereignen sich. Und in diesem Schmerz und in diesem Trauma fängt sie dann an, intensiv zu träumen von diesem Bären. Und auf einmal wird ihr Forschungsthema, nämlich dieses Verschmelzen von Traum und Wirklichkeit, von Tier und Mensch im Schamanismus, das wird zu ihrer eigenen erlebten Wirklichkeit. Ein grauslich kluges, an die Nieren gehendes Buch. Und das spielt eben auf einer ähnlichen Klaviatur.
Ah ja, das ist das Buch, das haben wir auch auf unserer Empfehlungsliste in der Lesart, hier unserer hauseigenen Deutschlandfunk-Kultur-Buchempfehlungsliste. Da steht Natasja Martin auch drauf. Ich habe das Buch auch gelesen, ich kann mich dem nur anschließen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber noch was ist Wahnsinn, wenn man in die Kataloge geschaut hat dieses Jahr, da bin ich ja gestolpert über Leuchtende Haie. Die Eloquenz der Sardinen haben wir eben schon mal erwähnt. Also Sachbücher zu Meerestieren. Was sind denn das jetzt für Bücher, Susanne?
Das sind Bücher, die kein einzelnes Tier in den Mittelpunkt stellen, sondern sich dem Leben im Meer insgesamt widmen. Auf ganz unterschiedliche Weise. Julia Schnetzer ist Meeresbiologin und nimmt uns in diesem Haiebuch hautnah mit in die Welt der Forschung. Also wir erfahren, wie furchtbar so Meeresbiologen ständig mit der Seekrankheit kämpfen müssen beim Forschen. Wir lernen methodische Herausforderungen kennen. Wie könnte man es hinbekommen, über DNA-Methoden Haie zum Leuchten zu bringen, sodass die Fischerei erkennt, wo die sind und die nicht immer als unerfangten Beifang mit ihren Netzen töten. Das andere Buch, Die Eloquenz der Sardinen von Bill François, hat auch das Leben im Meer zum Thema. Aber hier schreibt jemand, der nicht allein Naturwissenschaftler ist, sondern ein Meister, wirklich ein Meister der Sprache und des Wortes. Ja, er schreibt über Natur, über Fische, Muscheln, Garnelen, sehr wissenschaftlich auch, über die vielfältigen Fähigkeiten dieser Tiere. Aber er tut es in einer ganz einfühlsamen, metaphorischen, feinen Sprache. Das ist ein echtes Kleinod, dieses Buch.
Das klingt ja alles total spannend. Über einen Titel habe ich persönlich mich ja selber riesig gefreut. Im Mare Verlag erschienen ist das Buch Crazy Horse von Till Hein. Und dahinter verbirgt sich auch ein Tier aus dem Meer. Und auch wenn es keinen interessiert, ist ja eins meiner Lieblingstiere.
Ja, das ist wieder ein einzelnes Tier, dem hier ein ganzes Buch gewidmet wird. Und das ist das Seepferdchen tatsächlich. Und ehrlich gesagt, wer liebt das Seepferdchen nicht? Ja? Der Autor sagt, das sind die großen Individualisten und auch so ein bisschen die Freaks der Meere. Da ist dieser seltsame Körperbau, dann diese meditative Ausstrahlung. Dabei sind die gleichzeitig echte Raubtiere, betont er. Schon so ein 2 Wochen altes, klitzekleines Seepferdchen-Fohlen, das verschlingt täglich 4000 Kleinkrebse. Und dieser Autor geht dann in die Evolutionsgeschichte. Er fragt, ob es wohl sowas wie ein Urseepferdchen irgendwann gegeben hat. Dann geht er in die Literatur und findet Gedichte bei Joachim Ringelnatz. Und dann geht es natürlich um Liebe und Partnerschaft. Diese Fische haben ja diese stundenlange Hochzeitstänze und dann tragen auch noch die Männer den Nachwuchs aus. Und wir haben hier einen ganz versierten Wissenschaftsjournalisten, der unglaublich abwechslungsreich und unterhaltsam auch schreibt. Das ist wirklich ein sehr nettes Buch für Liebhaber und Liebhaberinnen des Fisches.
Und vielleicht solche, die es noch werden wollen. Also was mir logisch erscheint, ist, über Exoten zu schreiben. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber dann gibt es ja in den Tierporträts, wenn man sich das anschaut, Tiere, die ganz schön alltäglich sind. Die Taube zum Beispiel ist mir da aufgefallen, an der scheiden sich ja die Geister. Für die einen ist sie das Symbol des Friedens, schöner Vogel, für die anderen eine fliegende Plage. Bricht jetzt Karin Schneider eine Lanze für diesen Vogel?
Ja, das tut sie, uneingeschränkt, mit großer Liebe und Zuneigung, mit viel Recherche, viel Kenntnis. Und sie betont eben genau das, ja, jahrhundertelang standen in allen Kulturen die Tauben für Sanftmut, für Reinheit, Liebe, Unschuld. Und dann wurde auf einmal dieser furchtbar geschmähte Vogel daraus, den viele heute nur noch mit Ekel betrachten können, als Seuchenherd diffamieren. Und sie fragt dann, wie kommt das eigentlich? Und arbeitet heraus, das hat natürlich viel mit Konkurrenz zu tun. Der moderne Mensch, sagt sie, beansprucht mit einer geradezu neurotischen Zwanghaftigkeit alles für sich selbst. Hinter dem Hass auf Tauben steht für sie die Frage, wem gehört die Stadt oder eigentlich sogar, wem gehört die Welt? Und das ist so der Ausgangspunkt. Und dann folgt wirklich eine Liebeserklärung an die Tauben, ihre genügsame Lebensweise, ihre Intelligenz, ihre Überlebensstrategien. Und man erfährt hier richtig viel Neues. So ging es mir jedenfalls in dem Buch.
Das Buch ist ja erschienen in dieser überaus erfolgreichen Buchreihe Naturkunden beim Mattes und Seitz Verlag Berlin. Die ist ja fast so ein bisschen was, wenn man eigentlich will, als ich über die Machart unserer Sendung nachgedacht habe, war es ein bisschen wie eine Blaupause für das, was wir heute machen. Da kommen ja jedes Jahr tolle Bücher zu Tieren und Pflanzen raus. Ist das jetzt, wenn man so mal abstrakt auf den gesamten Buchmarkt schaut, ist das jetzt so ein Trend, dem andere Verlage versuchen anzuknüpfen? Also würden Sie sich dem anschließen? Das war nämlich tatsächlich irgendwie so mein Gedanke, gerade bei dem Taubenbuch, das ja bei Mattes und Seitz erschienen ist.
Ich könnte mir das schon vorstellen. Also wenn ich ein Verlag wäre, dann würde mich das nicht unberührt lassen, wenn beim Nachbarunternehmen so eine wunderbare Reihe erscheint. Ja, diese Naturkundenbücher, die changieren ja alle so wunderbar zwischen Botanik, Zoologie und immer auch Literatur. Aber klar, da muss man natürlich entsprechend auch Autorinnen und Autoren und Ideen erstmal finden, um so eine Reihe auch so hochqualitativ immer zu befüllen.
Die ja auch, das muss man dazu sagen, ohne jetzt dem Verlag noch weitere Blumen zu überreichen, ja auch einfach wunderschön haptisch gemacht ist, die Einbände. Ich muss sagen, ich liebe auch jedes einzelne Buch gar nicht, wenn ich, bevor ich reingeguckt habe, sozusagen, möchte ich das eigentlich schon haben. Es ist also wirklich eine sehr, sehr schöne Reihe. Über die Schwalben ist jetzt ein anderes Buch, Susanne Billig, das Sie mitgebracht haben von Stephen Moss. Das könnte ja eigentlich auch da reinpassen. Ist das ähnlich klassisch geschrieben wie das Taubenbuch?
Ja, und das hätte auch in die Reihe gepasst. Und jetzt ist es bei Dumont erschienen. Es ist ein wirklich wunderschön geschriebenes, ganz klassisches Tierporträt aus britischer Feder. Die Kapitel aufgeteilt einfach nur in Jahreszeiten. Wie lebt die Schwalbe im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter? Dazu Kindheitserinnerungen. Viele Briten lieben ja das Birdwatching schon von Kindesbeinen an. Viel Wissenschaft. Tolle Literaturzitate, ist wirklich ein Buch zum Eintauchen in die Faszination für diesen kleinen Vogel, die Schwalbe.
Wir reden ja die ganze Zeit über Tierbücher, über ihre Inhalte, aber eine kurze Zwischenfrage doch nochmal, wie sehen die eigentlich aus? Gibt es da Bilder, gibt es da Zeichnungen, Fotos? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also diese letzten beiden Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben, die Tauben und die Schwalben, die arbeiten mit sehr, sehr schönen farbigen Zeichnungen, was den Büchern so einen leicht altmodischen, gediegenen Touch gibt. Das sind ja Bücher, die nehmen sich eben auch erzählen so viel Zeit und dazu passen dann eben vielleicht auch nicht so spektakulär fotografierte, mitgerissene Teleobjektivfotos, sondern eher so eine anrührende Zeichnung einer Vogelmutter, die ihre Jungen füttert oder eines sich putzenden Vögleins auf einem Zweig, so in der Art. Die anderen Bücher, über die wir bislang gesprochen haben, setzen eher auf das Erzählte, auf Literatur vielleicht, auf Information. Die Elefanten haben tatsächlich einen Bildteil und da steuert die Autorin vor allem Fotos aus ihrer eigenen Forschung bei mit den Elefanten, mit denen sie auch tatsächlich gearbeitet hat.
Ich stelle mir jetzt aber gerade trotzdem bei Büchern über Vögel es eigentlich toll vor, dass man da so Fotos von diesen wunderbaren gefiederten Geschöpfen macht. Gerade bei dem Buch über Zugvögel, da muss das doch drin sein.
Ja, da ist es auch drin. Also das ist halb Information, tolle Information und halb so richtig klassischer Bildband. Das ist auch in einem etwas größeren Format gedruckt. Und darin werden 60 Vogelarten in Porträts vorgestellt. Nur mal zum Vergleich, insgesamt auf der Welt gibt es ungefähr 4000. Das ist also ein Ausschnitt. 60 sind aber nicht wenig. Die Vögel sind aufgeteilt in 6 große Gruppen. Singvögel oder Enten- und Tauchvögel und so weiter. Und jede Vogelart erhält mindestens ein richtig schönes, ganzseitiges Foto. Manchmal sind es aber auch mehr. Beim Papageienvogel zieht sich das über mehrere Seiten. Der ist nun auch ausgesprochen hübsch. Dazu gibt es immer so einen kleinen biologischen Steckbrief und mehrere Spalten Text mit wichtiger, richtig guter ornithologischer Information. Und dann erfährt man über neueste Studien über den Papageientaucher. Man erfährt aber auch, wie wenig die Forschung noch weiß, weil niemand weiß so recht, was dieser Vogel eigentlich macht, wenn er über dem Meer jagt. Denn der ist ein Einzelgänger. Man findet den schlicht nicht so vereinzelt über den Weiten der Ozeane. Und wirklich eine Fundgrube an spannenden Informationen, dieses Buch.
Also aber schon so eher ein klassisches Nachschlagewerk.
Ja, genau. Man findet hinten die ganze Liste der Vögel und kann dann gezielt gucken und sagen, so, jetzt will ich über den Papageientaucher alles erfahren oder über den Albatros oder so.
Und die Schwalbe, kommt die auch vor?
Ja, die kommt auch vor. Man muss ja sagen, diese kleine Rauchschwalbe, die häufigste der Schwalbenarten, die ist ja fast sowas wie das Symbol für einen Zugvogel. Und was mich beruhigt hat, sie ist auch tatsächlich nicht in ihrem Bestand bedroht. Das sind so 80 bis 90 Millionen Rauchschwalben, die wirklich jedes Jahr von Eurasien ins südliche Afrika, ins mittlere Afrika reisen und im Frühjahr wieder zurückkommen.
Eine Sache müssen wir natürlich hier besprechen, nämlich wer über Vogelbücher spricht, der kommt ja an der britischen Autorin Helen MacDonald nicht vorbei. Ihr Buch Haar wie Habicht war 2015 ein Bestseller und preisgekrönt. 2 Jahre später hat sie über den Falken geschrieben. Und jetzt legt Helen MacDonald ganz frisch Abendflüge vor. Worum geht's denn in dem Buch?
Ja, das ist eine Sammlung von Essays, die sie in den letzten 10 Jahren geschrieben hat. Und die widmen sich einem bunten Reigen an Themen, Erlebnissen, Erfahrungen, sehr leise, auch sehr einfühlsam geschrieben. Da geht es um Mauersegler, also wenn es um die Vögel geht. Das sind die, die dann eben diese Abendflüge machen, weil sie nachts über die Wolken steigen, ganz hoch in ganz dünne Luftschichten hinauf. Damit befasst sie sich aber eben auch mit dem Hasen und dem Hirsch oder Gewittern, dem sich verstecken, winterlichen Wäldern. Immer wieder kommt sie auf die kahl und einsam werdenden Landschaften in Großbritannien, weil ja da auch eine ungehemmte industrialisierte Landwirtschaft Tabula Rasa macht mit der wilden Natur. Manchmal wird sogar ganz richtig politisch, dann schreibt sie über den Brexit, über den Rassismus, über Flüchtlinge und so weiter.
Interessant, interessant. Ist aber eigentlich mehr ein Buch über sie selbst. Dann hört sich fast so an, als würde sie sich selbst anhand dieser Naturbeobachtung nochmal reflektieren.
Ja, genau. Sie bringt das immer in Kontakt mit sich selbst. Sie webt immer eigene Kindheitserinnerungen ein, immer philosophische Reflexionen. Das ist sehr vielschichtig, das Buch, sehr reich. Mir gefällt, wie schön sie diese Balance hinbekommt, ja, über sich selbst zu schreiben, aber das immer mit wirklich British Understatement und großer Zurückhaltung.
Aber ein bisschen wehmütig klingt es auch, was Sie da erzählen. Artenschwund haben Sie erwähnt, Artenschutz. Scheint das auch für Helen MacDonald ein großes Thema zu sein?
Ja, das ist ein Riesenthema für sie, das viel mitschwingt in diesen Texten. Sie schreibt da an einer Stelle, mit jedem Jahr, das vergeht, werden die Landschaften um uns herum leerer und stiller. Und dann sagt sie, ja, wir brauchen harte wissenschaftliche Fakten dazu. Wir brauchen aber auch die Literatur, denn nur die Literatur kann uns sagen, was diese Verluste bedeuten. Und dann erzählt sie von einem ganz kleinen, zitrusfarbigen Vogel, dem Waldlaubsänger, der in britischen Wäldern kaum noch zu finden ist, und sagt dann eben, ja, Statistiken sind das eine. Aber was bedeutet es, wenn man in einem Wald steht, voller Licht und Blättern, und auf einmal ist der Gesang des Waldlaubsängers weg? Wie viel Magie verschwindet dann? Wie viel weniger komplex wird der Wald? Und das kann nur die Literatur uns erzählen. Und die Literatur ist wichtig, damit Menschen den Wert verstehen und auch bereit sind zu kämpfen. Und schöner als sie das in ihren Worten das schreibt, was Literatur vermag, kann man das eigentlich wirklich nicht ausdrücken.
Heißt also, allen Büchern liegt tatsächlich auch so ein bisschen der Appell an die Natur, an das Verständnis der Natur zugrunde.
Ja, also da findet man wirklich in dieser Auswahl kein Buch. Alle ernsthaften Autoren von Sachbüchern über Natur, über Tieren und Pflanzen haben das immer auch mit als Thema. Zum Beispiel stellvertretend vielleicht mal Bill François, der dieses schöne Buch Die Eloquenz der Sardine geschrieben hat. Ich könnte aber auch in jedes andere Buch hineingreifen. Der schreibt mal ein kleines Zitat: Unsere Gesellschaft bringt die Geschichten der Fische zum Schweigen. Der tiefgefrorene Seehecht sitzt in seiner Packung im Eisfach wie hunderte Menschen mit Anzug und Krawatte. Er wurde kostümiert und in falsche Farben gehüllt. Wie die Anzugmenschen muss er eine Rolle spielen, und die hat er sich nicht selbst ausgesucht. Niemand wird ihn mehr fragen, woher er kommt. Niemand wird ihm mehr seine Geschichte entlocken und ihm zuhören. Wow.
Ja, wow. Faszination für das Fremde, das hat man ja auch vor allem, wenn man Kinder hat. Ich bin persönlich total abgetaucht in die Welt der Tiere, und zu den besten Zeiten konnte ich sogar alle Dinosaurier klar benennen. Wie sieht das aus bei den Kinder- und Jugendbüchern? Gibt es da eins, das sie so richtig aus dem Sessel gehauen hat?
Also ich fand ganz, ganz schön das Buch Die Kraken-Crew aus dem Knesebeck Verlag, alles über Tintenfisch, Oktopus und Co. Und da ist es wirklich toll. Wie viele Krakenarten gibt es? Was fressen die? Ich habe gelernt, ich wusste es nicht. Shame on me. Ich bin Biologin eigentlich. Die fressen so, dass das Futter durch ihr Gehirn rutscht und dann in den Magen. Und dann haben sie einen Schnabel wie ein Papagei und in ihrer Mantelhöhle 3 Herzen und haben verschiedenste Fortbewegungsarten bis hin zum Düsenantrieb. Also ein ganz, ganz schönes, reichhaltiges Buch auch für Kinder.
Und vor allem, nehme ich an, auch sehr schön illustriert.
Ja, sehr. Also das ist komplett in Rot und Lila und Orange gehalten. Und wie der Illustrator hier die Körperlichkeit der Kraken künstlerisch übersetzt, das ist so fast abstrakt, oft geometrisch und überall schlängelt und ringelt und saugnapft es. Also schon, wenn man das Cover nur anguckt, man muss dieses Buch aufschlagen und sich die Bilder anschauen.
Klingt schon wieder so, dass man sofort losstürzen möchte. Also ich bin begeistert und die Liste der Bücher, die Susanne Billig hier vorgestellt hat, die finden Sie auf unserer Homepage mit genauen Angaben. Viel Spaß dabei. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.